Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 399. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Doppelbesteuerung für Warensendungen aus dem Drittland. Akuter Handlungsbedarf zur Sicherung energiebezogener Entlastungen. Für Einfuhren in Sendungen bis zu einem Sachwert von 150 Euro stehen zwei vereinfachte Verfahren zur Verfügung, die sich bereits von ihrem Ansatz her gegenseitig ausschließen. Der Import One-Stop-Shop, kurz IOSS, und das sogenannte Special Arrangement. Was geschieht, wenn versehentlich beide Verfahren für denselben Vorgang zur Anwendung gelangen?
Mit dieser Frage musste sich das Hessische Finanzgericht auseinandersetzen. Der Kläger bestellte im Juli 2021 über einen Plattformbetreiber bei einem außerhalb der EU ansässigen Verkäufer Waren. Als direkter Vertreter des Klägers meldete der Transportunternehmer diese im Wege des Special Arrangements zur Überführung in den freien Verkehr an. Eine IOSS-ID der Plattform wurde dabei nicht angegeben. Die Zollbehörde setzte entsprechend Einfuhrumsatzsteuer fest. Dagegen ging der Kläger vor. Die Einfuhrumsatzsteuer sei wegen der durch den Transportunternehmer abgegebenen Zollanmeldung ein zweites Mal erhoben worden. Der Plattformbetreiber habe nachweislich von ihm zusammen mit dem Kaufpreis einen zur Abführung im IOSS-Verfahren bestimmten Umsatzsteuerbetrag unter einer bestimmten IOSS-ID eingezogen und bereits an die deutsche Finanzverwaltung abgeführt. Er werde daher zweifach besteuert.
Die Zollverwaltung lehnte es ab, den Einfuhrumsatzsteuerbescheid aufzuheben und verwies den Kläger darauf, sich wegen einer Rückzahlung mit der Verkäuferseite auseinanderzusetzen. Auch das Finanzgericht hielt den Bescheid für rechtmäßig. Wie wurde diese Einschätzung begründet?
Bei der Einfuhr von Gegenständen in das Steuergebiet der Union würden systematisch zwei umsatzsteuerliche Tatbestände verwirklicht. Zum einen finde eine Lieferung von Gegenständen statt, zum anderen eine Einfuhr. Sowohl das IOSS-Verfahren als auch das Special Arrangement stellten unter den weiteren Voraussetzungen aber sicher, dass die Steuer nur einmal erhoben werde. Der IOSS besteuere zwar eine deutsche Inlandslieferung, weil in seinem Fall der Leistungsort der Ort sei, an dem der Transport an den Erwerber ende. Dafür sei aber unter gewissen weiteren Voraussetzungen, unter anderem der Verwendung einer IOSS-ID, die Einfuhr steuerfrei. Unter dem Special Arrangement erfolge die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer beim Sendungsempfänger, wogegen die der Einfuhr zugrunde liegende Lieferung nicht der deutschen Umsatzsteuer unterliege. Hier sei der Leistungsort der Ort, an dem der Transport an den Abnehmer beginne, der im Streitfall außerhalb der EU liege. Dieses Verfahren setze insbesondere voraus, dass für die Einfuhr der Gegenstände eine Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 7 des Umsatzsteuergesetzes nicht in Anspruch genommen werde. Es schreibe verpflichtend fest, dass die Einfuhrabfertigung für Rechnung des Warenempfängers zu erfolgen habe. Eine Einfuhrzollabfertigung für Rechnung des Händlers sei in diesem Konzept nicht vorgesehen.
Im vorliegenden Fall sei das Special Arrangement nach § 21a Umsatzsteuergesetz mit Einfuhrabfertigung für Rechnung des Warenempfängers gewählt worden. Dabei habe der Transportunternehmer befugtermaßen im Rahmen der Zollanmeldung als direkter gesetzlicher Vertreter im Namen und für Rechnung des Klägers als Warenempfänger gehandelt. Was bedeutet das für den Streitfall?
Die Zollanmeldung sei dem Kläger als Vertretenem zuzurechnen. Eine Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer sei zu Recht versagt worden, weil sie unter dem Special Arrangement ausdrücklich nicht vorgesehen sei. Davon abgesehen hätte sie schon darum nicht gewährt werden können, weil keine IOSS-ID angegeben worden sei. Zwar sei dem Kläger insofern beizupflichten, als mit beiden Sonderregelungen jeweils eine Doppelbesteuerung vermieden werden solle, indem es im Regelfall nur einmal zur Festsetzung von Umsatzsteuer komme, entweder auf die Lieferung oder in Form von Einfuhrumsatzsteuer. Allerdings habe das Problem hier nicht bei den Zollbehörden gelegen und solle daher nicht auf sie abgewälzt werden. Vielmehr sei die Wahl des Special Arrangement Verfahrens auf die fehlende Abstimmung zwischen Lieferer oder Plattformbetreiber und Beförderer zurückzuführen gewesen.
Daher wollte das Finanzgericht die Doppelbesteuerung im vorliegenden Fall ausnahmsweise in Kauf nehmen und die Rückabwicklung bzw. die Leistung von Schadenersatz den Vertrags- und Beförderungspartnern überlassen. Welche weiteren Gründe führte das Gericht hierfür an?
Der Gesetzgeber habe nur eine konkrete Fallgestaltung der steuerlichen Rückabwicklung vorgesehen, die Verweigerung der Annahme der Sendung mit Rückversand ins Drittland. Der Kläger habe sich aber bewusst gegen eine Verweigerung der Annahme entschieden. Er habe sich somit an die Person zu halten, die für die Doppelerhebung verantwortlich sei. Zumal andernfalls theoretisch Missbrauch drohe, weil eine Aufhebung des Einfuhrumsatzsteuerbescheids ihn nicht daran hindere, parallel den Plattformbetreiber um Korrektur der IOSS-Anmeldung anzugehen, wonach es im Ergebnis zu einer Nichtbesteuerung komme.
Wie ist die Entscheidung einzuordnen?
Es sollte beachtet werden, dass es sich um das Urteil eines erstinstanzlichen Finanzgerichts handelt. Ob das Urteil rechtskräftig ist, war zuletzt noch nicht bekannt. Mangels einer Zulassung der Revision wird es zu einer Befassung des Bundesfinanzhofs mit diesem Fall aber wahrscheinlich nicht kommen. Der Kläger war der Auffassung, dass er nicht für die Unzulänglichkeiten der Interimslösung verantwortlich zu machen sei, die zwischen dem Transportunternehmer und dem deutschen Zoll zwischen Juli 2021 und Januar 2022 zur Anwendung gelangt war. Nach Meinung des Finanzgerichts war jedoch dieses alternative fachliche Ausfallkonzept dem Sendungsvolumen von mehreren tausend Stück pro Tag durchaus gewachsen.
Unternehmen, die gewisse energiebezogene Entlastungen in Anspruch nehmen möchten, müssen sogenannte grüne Konditionalitäten oder ökologische Gegenleistungen erbringen. Dabei ist zu beachten, dass ab dem Antragsjahr 2026 Übergangsbestimmungen entfallen. Das führt insbesondere in der Strompreiskompensation und der Umlagenbegrenzung gemäß dem Energiefinanzierungsgesetz zu einer wesentlichen Veränderung, die noch im aktuellen Kalenderjahr 2025 zu einer Reinvestitionsverpflichtung der Vorjahresbeihilfe führen kann. Was bedeutet das im Detail?
Die bisherigen Übergangsbestimmungen im Energiefinanzierungsgesetz für die Reinvestition des Begrenzungsbetrags, der sogenannten grünen Konditionalitäten, vereinfachte in den Antragsjahren 2023 bis 2025 die Antragstellung zahlreicher Unternehmen in Bezug auf die Nachweisführung und die wirtschaftliche Bewertung von Investitionsmaßnahmen. So sahen die bisherigen Regelungen insbesondere die Option der Abgabe einer Verpflichtungserklärung vor, die den Zeitraum für die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen maßgeblich verlängerte und den Erhalt der Begrenzung ohne vorgelagerte Investition ermöglichte. Die neue Investitionssystematik für das Antragsjahr 2026 sieht vor, dass der tatsächlich gewährte Begrenzungsbetrag aus dem Jahr 2024 im Jahr 2025 reinvestiert werden muss. Im Antragsjahr 2026 ist die Abgabe einer zukunftsgerichteten Verpflichtungserklärung dementsprechend nicht mehr möglich. Auch in der Strompreiskompensation ist die Systematik ab dem Antragsjahr 2026 anders. Es ist vorgesehen, dass der Betrag, für den das Vorvorjahr gewährt wird, im antragsgegenständlichen Abrechnungsjahr nachweislich reinvestiert worden sein muss. Auch hier ist die Abgabe einer zukunftsgerichteten Verpflichtungserklärung dementsprechend nicht mehr möglich.
Was sollten Unternehmen in diesem Zusammenhang beachten?
Sowohl in der besonderen Ausgleichsregelung als auch in der Strompreiskompensation handelt es sich bei der im Rahmen der Antragstellung nachzuweisenden Reinvestition im Vorjahr um eine von mehreren möglichen Erfüllungsvarianten. Unternehmen, die im Jahr 2026 eine Entlassung beantragen möchten, sollten kurzfristig prüfen, ob diese Erfüllungsvariante für sie relevant ist, um bis zum Ablauf des Jahres 2025 noch etwaige erforderliche Reinvestitionen durchführen zu können.
Was folgt insgesamt aus dem Wegfall der Übergangsbestimmungen?
Die Übergangsbestimmungen ermöglichten es zahlreichen Unternehmen, über einen festgelegten Zeitraum schrittweise Anpassungen an ihrem Umgang mit den grünen Konditionalitäten oder ökologischen Gegenleistungen vorzunehmen und sich auf die vollständige Integration in die neue Regelung für das Antragsjahr 2026 vorzubereiten. Mit dem Auslaufen der Übergangsbestimmungen entsteht nun die Notwendigkeit, die bisherige Vorgehensweise kritisch zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen umgehend zu reagieren.
Welche internen als auch externen Schritte sind für eine erfolgreiche Anpassung und Umsetzung unerlässlich?
Unternehmen sollten ihre internen Prozesse zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit und Nachweisführung, insbesondere in Bezug auf den maßgeblichen Umfang, den Investitionszeitraum und die Wechselwirkung mit anderen staatlichen Energiebeihilfen, überarbeiten. Auch eine kritische Neubewertung des Wirtschaftlichkeitsschwellenwertes ist erforderlich. So gilt nun jede Maßnahme als wirtschaftlich, die bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen des Energiemanagementsystems nach höchstens 90% der vorgesehenen Nutzdauer einen positiven Kapitalwert aufweist. Vorher lag der Wert bei 60%. Damit vergrößert sich der Kreis der umsetzungspflichtigen Maßnahmen. Zudem sollten Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen beschleunigen, indem sie umgehend notwendige Freigaben einholen und eine zügige, fristgemäße Umsetzung sicherstellen. Erstmals wird in der besonderen Ausgleichsregelung eine Bestätigung seitens einer prüfungsbefugten Stelle bis zum Antragszeitpunkt im Jahr 2026 erforderlich. Externe prüfungsbefugte Stellen müssen also frühzeitig eingebunden werden.
Das Auslaufen der Übergangsbestimmungen stellt demnach zweifellos eine Herausforderung dar. Warum bietet es jedoch auch Chancen?
Eine gezielte Neubewertung der Anrechnungsstrategie inklusive Prozess- und Compliance-Bewertung stellt Antragsteller nicht nur für das kommende Antragsjahr 2026, sondern auch für die Folgejahre sicher auf. Durch die umfassende Analyse der bestehenden Strukturen können Potenziale identifiziert und direkt angegangen werden. Hierbei sollte der Fokus insbesondere auf der Identifikation etwaiger mit der zuständigen Behörde oder der prüfungsbefugten Stelle abstimmungsbedürftiger Fragestellungen liegen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und aufzuklären.
Doppelbesteuerung für Warensendungen aus dem Drittland sowie akuter Handlungsbedarf zur Sicherung energiebezogener Entlastungen. Das waren die Themen der 399. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.